Herzlich willkommen bei Leadership Neu Gedacht, dem Podcast von und mit Corinna Pommerening. Hier wird Führung neu gedacht für eine bessere Arbeitswelt. Viel Spaß und Inspiration bei dieser Episode.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerening und ich begrüße heute Morgen Yumin Lee. Hallo Yumin, schön, dass du hier bist.
Hallo Corinna, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du diese Einladung angenommen hast und dass es deinen Terminkalender zulässt, ja, dich mir und meinem Podcast ja diesen Rahmen zu geben und meine Fragen zu beantworten. Yumin, ich möchte dich gerne den Zuhörenden noch vorstellen. Du bist promovierte Kulturwissenschaftlerin, Beraterin Antidiskriminierung, Diversität, Inklusion und chancengerechte Zukunft. Ich glaube, wir dürfen auch verraten, dass du als Kind in Ostdeutschland groß geworden bist und wirklich selber weißt und einfach du auch für dich weißt, wie es sich anfühlt, schmerzhaft Ausgrenzung zu erfahren. Hast aber auch trotz dieser Erfahrung auch immer wieder Menschen kennengelernt, die sich gegen Ausschlüsse und für eine offene Gesellschaft eingesetzt haben. Und auch das hat dich in ja beider Hinsicht entsprechend geprägt. Deine Mission ist es heute, Menschen zu unterstützen. Und genau darüber wollen wir sprechen, wie wichtig diese Themen Diversität und auch Inklusion sind und welche Rolle, welche Relevanz das auch für unsere neue Arbeitswelt spielt. Ich glaube, das trifft es schon ziemlich gut, oder?
Ja, vielen Dank für die schöne Vorstellung.
Ja, sehr gerne. Yumin, wenn wir direkt mit dem Thema Diversity anfangen, da finde ich es immer wichtig, dass man überhaupt erstmal so diesen Impact auch mal versucht zu beschreiben. Warum müssen wir uns mit Diversity beschäftigen? Nicht, weil es gerade ein Trend ist, nicht, weil es gerade en vogue ist, dass es auf den Top-Agenten steht, sondern ich würde gerne von dir wissen als Expertin, warum ist Diversity für Organisationen wichtig? Welche Vorteile können einfach auch Organisationen mit Diversität dann auch heben?
Ja, ganz genau. Also es gibt natürlich diese menschenrechtliche Dimension, die total wichtig ist und grundlegend ist, weil sie uns natürlich auch alle betrifft. Also sei es, dass es Diversität, wir alle Vielfaltsdimensionen haben, im Alter, verschiedene Kompetenzen und so weiter. Und das heißt, wir wollen ja auch alle am Arbeitsmarkt anerkannt und gewürdigt werden und gerechte Chancen bekommen. Also das ist natürlich die eine Dimension, aber es gibt auch eben den sogenannten Business Case für die Unternehmen, warum es für die Sinn macht. Und das heißt, höhere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auf jeden Fall. Und da muss man aber auch ganz gezielt sagen, also es gibt sehr viele Studien, die belegen, dass diverse Unternehmen wirtschaftlich erfolgreicher sind, höhere Umsätze erzielen und eine bessere Wettbewerbsfähigkeit haben. Aber was man dabei beachten muss, das passiert, wenn sie gut geführt werden. Also Leadership ist da total wichtig, denn ansonsten können diverse Teams auch dysfunktional arbeiten, also so wie homogene Teams auch. Aber auch gerade, weil die Unterschiede eben auch unterschiedliche Meinungen bedeuten, Perspektive bedeuten, und auch Konflikte bedeuten. Und Konflikte sind normal und können produktiv genutzt werden und sollten auch produktiv genutzt werden. Aber wenn sie eben nicht gemanagt werden, führen sie zu weniger Produktivität. Und deswegen ist gutes Leadership-Management hier total wichtig. Und wenn es das gibt, dann gibt es aber ganz viele Vorteile. Also eben mehr Innovation und Kreativität, verschiedene Perspektiven und Erfahrungen führen eben zu kreativeren Lösungsansätzen. Also diverse Teams bringen unterschiedliche Denkweisen ein und fördern eben auch Innovationen. Und aber nicht nur quasi die Teams sind in sich innovativer, sondern auch die Menschen bringen ganz eigene Kompetenzen mit, die auf den ersten Blick nicht gesehen werden. Also gerade die Menschen, die bei den Lebensläufen vielleicht eben nicht so auf den ersten Blick das vorweisen, worauf jetzt gängige RecruiterInnen oder auch Führungspersonen schauen, irgendwie tolle Praktika oder irgendwie Abschlüsse von den Universitäten im Ausland oder auch freiwillige Engagements oder so. Da bringen Menschen, die zum Beispiel aus sozialökonomischen Hintergründen kommen, die ihnen das alles, also bei denen das nicht möglich war, andere Potenziale mit. Die sind zum Beispiel sehr motiviert oder auch sehr belastbar und auch gewohnt, Verantwortung zu tragen. Also ich selbst zum Beispiel bin aufgewachsen, also das haben wir ja schon, hast es ja auch schon erzählt, in Ostdeutschland, und wir mussten immer ganz oft unseren Aufenthaltsstatus verlängern, also auf Ausländerbehörden. Also wir hatten zuerst immer nur so Aufenthaltstitel für 3 Monate, dann für 6 Monate, dann für ein Jahr. Das heißt, wir haben sehr viele Behördengänge gemacht, und ich bin ja als Kind nach Deutschland gekommen und habe so sehr schnell Deutsch gelernt und habe dann für meine Eltern immer gedolmetscht. Und das heißt, ich habe von klein auf gelernt, wie es ist, Verantwortung zu tragen, Dinge auch, also sehr herausfordernde Situationen zu bewältigen, quasi auch mit der eigenen Angst und mit der eigenen Überforderung umzugehen. Wir mussten auch immer wieder neue Lösungen finden. Also als wir damals nach Deutschland gekommen sind, meine Mutter ist ja damals in der DDR noch als Studentin in die DDR gezogen, und dann, als es die Wende kam, war ja alles ungeregelt. Also wie können wir hier bleiben, unter welchen Bedingungen? Das heißt, wir mussten unglaublich viele neue Lösungen finden und uns zurechtfinden in einer Welt, die sich ja auch selbst ganz neu geordnet hat. Und das heißt, ich habe dadurch auch immer gelernt, eben Lösungen zu finden und aber auch resilient zu sein, nicht aufzugeben, wenn es mal schwierig wird. Und das sind Kompetenzen, die ganz oft von Menschen mitgebracht werden, die nicht so privilegiert waren, die sich eben auch durchkämpfen mussten. Das heißt, auch wenn quasi auf dem Papier Dinge nicht da sind, wie zum Beispiel irgendwie tolle Praktika in irgendwie großen Unternehmen, kann es sein, dass diese Menschen Dinge mitbringen, die wir aber auch erstmal erfragen müssen. Also, dass zum Beispiel die Menschen auch auf ihre Geschwister aufgepasst haben oder im Laden ausgeholfen haben und auch da unser Augenmerk drauflegen, was die Menschen dort eigentlich gemacht haben.
Finde ich total spannend, dass du gleich auf diese Facette eingehst. Wenn ich das mal so verkürzt auch wiedergebe, also dein Start so in der Kindheit war nicht so, ich sag mal, eine Komfortzone, ein gewisser Standard, den so vielleicht hier Kinder im Grundschulalter oder dann auch in der weiterführenden Schule so erleben, sondern du musstest wirklich schon früh dich mit neuen Herausforderungen auseinandersetzen. Also dieses Thema Veränderungskompetenz, Umgang mit diesen Herausforderungen, das war für dich also schon von früh an ein Thema, wo andere noch eher so im geborgenen Nest sind. Das prägt natürlich, also das kann ich gut nachvollziehen. Dein Fokus war ja, diese Soft Skills sind oftmals im Verborgenen. Die stehen ja nicht als Diplom oder als Praktika irgendwo ausgewiesen, sondern da muss ich mir die Mühe machen, als Personalabteilung das entsprechend herauszufinden.
Genau, also das sind eben keine Zertifikate, die die Menschen bekommen oder die ich irgendwie auch bekommen habe, sondern ich zum Beispiel auch ausführe das evangelische Studienwerk, also bin Auswählerin dort für die neuen StipendiatInnen. Und da merke ich das auch in den Auswahlgesprächen, dass es manche gibt, die haben, also alle sind sehr qualifiziert, 1er SchülerInnen und so weiter. Und es gibt eben manche, die mussten nebenbei arbeiten und konnten quasi nicht nur zur Schule gehen, sondern haben dann irgendwie mit 16 noch angefangen, Nebenjobs zu machen. Die konnten dann aber eben vielleicht auch gewisse Ehrenämter nicht einbringen und so weiter, oder hatten auch so gewisse so eine gewisse Selbstsicherheit nicht, die Kinder aus anderen Elternhäusern ganz selbstverständlich auch mitgebracht haben, so im Gespräch auch gerade mit Autoritäten souverän zu sprechen. Dafür haben sie aber ganz andere Kompetenzen, da muss man aber ganz gezielt nachhaken und wirklich fragen, ah, okay, sie haben ja angegeben, sie haben diesen Nebenjob gemacht, und was haben sie denn dort gelernt? Auch bei Lidl oder so, ja. Und das sind Dinge, da lernen die Menschen ja unglaublich viel, auch in dem Alter tatsächlich eben zu arbeiten, in einem Team zusammen zu sein oder eben tatsächlich sehr resilient zu sein, eigene Verantwortung zu übernehmen. müssen wir aber wirklich unseren Blick schulen. Und ich denke, ich bin jetzt gar nicht so allein mit meiner Biografie, also mit Migrationsgeschichte oder auch irgendwie aus einem ökonomischen Hintergrund, der jetzt gar nicht so einfach war. Ich glaube, nur ganz viele Menschen werden nicht wahrgenommen. Also ich hatte dann, also einerseits Glück, aber andererseits steckte natürlich sehr, sehr viel Arbeit dahinter, dass ich dann tatsächlich eben auf ein Gymnasium gekommen bin, dass ich dann meine Kompetenzen auch so wahrgenommen wurden, dass ich ein Stipendium bekommen habe. Also das spielten verschiedene Faktoren mit rein, aber eben auch ganz gezielt, dass es Menschen gab, die gesehen haben, was ich sonst noch so mitbringe. Und da müssen wir, denke ich, eben Führungskräfte, aber auch Menschen in HR-Abteilungen eben auch darüber nachdenken, wie machen wir eigentlich unser Recruiting, was fragen wir da ab, gerade diese Potenziale auch erkennen zu können.
Ja. Das sind ja zwei ganz entscheidende Bausteine, wenn ich das vielleicht darauf jetzt auch nochmal so ein bisschen zuspitze. Das eine ist, dass Recruiting überhaupt erstmal so diesen Talentpool erweitert und einfach auch ja, diverse Teams fördert, indem einfach neue Menschen, andere Bewerber, Hintergründe auch rekrutiert. Das ist das eine. Und dann habe ich aber ganz deutlich bei dir rausgehört, diverse Teams können per se nicht einfach so oder funktionieren so per se nicht. Also da gibt es schon die Aufgabe und die Verantwortung, dass auch hier die Führungskräfte, Stichwort Leadership, dann auch gefordert sind, diese Teams zu führen, zu managen. Bedeutet ja dann auch, dass Führungskräfte, die in der Vergangenheit vielleicht nicht diverse Teams geführt haben, sondern eher ein homogenes Team unter sich hatten, dass die vielleicht auch sich mit diesen neuen Herausforderungen auch erstmal auseinandersetzen müssen. Also hier würde mich vor allem mal interessieren, so aus deiner Beratungserfahrung heraus, was rätst du denn auch Führungskräften, wenn es darum geht, dass man sich selber auch erstmal sensibilisiert, dass man auch den richtigen Umgang damit findet? Was sind so besondere Herausforderungen? Vielleicht können wir das noch mal thematisieren. Also Führung als wichtige Basis für funktionierende diverse Teams.
Ja, also zunächst einmal möchte ich sagen, dass homogene Teams jetzt ja auch nicht perfekt und einwandfrei ohne
Nein,
Führung
nein.
funktionieren.
Ja.
Also da ist natürlich irgendwie das Problem, dass homogene Teams dann auch immer mehr eben in so Groupthinking gehen. Das heißt, dass irgendwie eben quasi gleiche Ansichten immer wieder bestätigt werden und gerade dadurch Innovation ausgebremst wird. Und bei heterogenen Teams geht es eben gerade darum, diese verschiedenen Perspektiven produktiv zusammenzubringen. Und da geht es natürlich auch erstmal darum, eine persönliche Haltung zu entwickeln und eben eine Vorbildfunktion einzunehmen und das eigene Bewusstsein zu schärfen. Also Führungskräfte sollten sich regelmäßig und auch ganz gezielt mit ihren eigenen unbewussten Vorurteilen, also unconscious bias, auseinandersetzen. Und wir haben die ja alle, das ist total menschlich. Und eben zu sehen, was sind die Dinge, die ich irgendwie, also wo ich quasi intuitiv irgendwie meine Affinitäten dazu habe, dass ich irgendwie bestimmte Eigenschaften besonders toll oder wichtig finde. Oder dass ich mich einfach wohler fühle mit Menschen, die mir zum Beispiel ähnlich sind. Und das aber nicht unbedingt heißen muss, dass diese Menschen besser arbeiten. Und sich solche Sachen einfach bewusst zu machen. Und wichtig ist natürlich auch eine Kommunikationskultur, die wertschätzend ist und die aber auch tatsächlich offen ist und die auch verschiedene Meinungen zulässt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wie es jetzt so daher, also wie ich es jetzt so sage, eben tatsächlich auch zum Beispiel Fehler einzugestehen. Und gerade für Menschen, die selbst schon Diskriminierung haben, ist es wichtig, dass sie wissen, ich kann zum Beispiel auch, also der Arbeitsplatz ist ja kein diskriminierungsfreier Raum. Also unsere Gesellschaft ist in Machtverhältnissen strukturiert. Das heißt, wir sind alle so sozialisiert und machen Fehler. Und machen meistens ganz unbewusst, überhaupt nicht mit Absicht, sagen wir was, was unbedacht war, was andere verletzt. Und das wird immer wieder passieren. Und dass Führungskräfte wissen, wie sie mit solchen Situationen umgehen, wenn so was passiert,
Ja,
wenn ein
kannst du mal was
Verhalten auch
aus der
verletzend
Beispiel,
war.
kannst du da vielleicht mal ein Beispiel so aus der Praxis bringen?
Zum Beispiel, also wenn gesagt wird, also ich nehme jetzt zum Beispiel so ein etwas, was ich selbst auch kenne, was zum Beispiel zu asiatischem Essen geht, ja. Also was ich selbst auch zum Beispiel irgendwie erlebt habe, wenn ich irgendwas erzähle mit asiatischem oder chinesischem Essen in meinem Falle, und dann wird irgendwie gesagt, ah ja, okay, irgendwie dann esst ihr Hunde oder was. Und das ist jetzt quasi keine gezielte Beleidigung, aber es reproduziert eben ein rassistisches Stereotyp, dass chinesisches Essen eben sehr fremd wäre, komisch
Ja.
sei, irgendwie auch schmutzig sei oder irgendwie. Das ist was, wo ich denke, es ist auf der einen Seite verletzend und auch rassistisch, aber in den meisten Fällen überhaupt nicht böse gemeint. Und es stimmt ja auch, also um das auch so zu sagen, in China werden teilweise auch Hunde gegessen, aber es ist
Nein.
ganz, ganz selten. Es ist ganz, ganz selten. Also, und es ist so, also ich war ja sehr viel in China, ganz, also ich wüsste gar nicht, wo ich so ein Restaurant finden sollte oder so, ja. Also ich habe es noch nie gesehen. Ich weiß, es gibt das vielleicht in einer Region oder so, aber es gibt es überhaupt nicht so, dass man irgendwie jetzt hier in so ein Restaurant gehen könnte, wenn ich in China wäre. Und quasi, dass etwas genommen wird, was quasi wirklich für Leute im Westen sehr fremd wirkt, aber quasi so aufgebläht wird und das aber eben auch rassistische Stereotype verfolgt, also zum Beispiel eben auch mit dem Glutamat zum Beispiel, dass chinesisches Essen immer voll mit Glutamat sei und so weiter und dabei nicht beachtet wird, dass zum Beispiel in ganz vielen von unserem Essen, was wir hier gewohnt sind, also zum Beispiel auch in Gemüse, aber auch in Parmesan auch Glutamat enthalten ist und quasi dann eben so chinesisches Essen als sehr ungesund abgestempelt wird. Also das ist was, was mir sehr häufig begegnet, also wenn es um mich geht. Und das sind meistens eben so Sachen, die ganz unabsichtlich passieren und da aber tatsächlich ein Augenmerk drauf zu haben, wenn sowas passiert, auch einzuschreiten. Also entweder wenn ich sage, hey du, das fand ich jetzt irgendwie nicht so cool, deswegen fand ich es problematisch, oder auch andere Personen, die vielleicht auch darauf sensibilisiert sind und merken, okay, das war jetzt irgendwie nicht so ein guter Kommentar, da auch einschreiten können und mich da auch zum Beispiel unterstützen oder auch besonders von der Führungskraft, die da auch einschreiten kann und sagen kann, hey, das war jetzt gerade so problematisch. Und aber dass es auch für die Person quasi, die es betrifft, eine Sicherheit gibt, okay, es wird bearbeitet, es wird nicht unter den Teppich gekehrt, es wird nicht ignoriert,
Es wird gesehen.
es wird gesehen, ich stehe damit nicht alleine da. Und gleichzeitig für die andere Person aber auch, wenn ich etwas sage, dann ist es jetzt, hat das jetzt nicht irreversible Schäden für mich. Also dann ist es irgendwie nicht ein Karriereaus oder da bin ich irgendwie nicht eine Person, die jemals wieder ins Büro kommen kann oder so, sondern eben zu wissen, es gibt eine fehlerfreundliche Kultur, wo wir mit Fehlern verantwortungsvoll umgehen können. Also wo wir eben auch sagen können, Fehler passieren und wir treten dafür auch ein. Also und die Bedingung für fehlerfreundliche Kultur ist eben, dass wir sicher sein können, dass die Themen angesprochen werden können und nicht abgewehrt werden. Und das ist etwas eben, wo ganz stark die Führungskräfte auf jeden Fall auch in der Verantwortung stehen, das erstmal zu erkennen, das Konzept zu kennen und so auch diese Kommunikationskultur zu etablieren und einzuführen. Und da geht es natürlich auch ganz stark um eine Vorbildfunktion, das selbst auch zu tun, also selbst auch Fehler eingestehen zu können und das vorzuleben. Und das beschränkt sich ja nicht nur auf, sagen wir jetzt, diskriminierendes Verhalten, sondern auf Arbeit allgemein, sozusagen eben Kritik auch zu üben oder auch einfach zu sagen, ich habe eine andere Meinung. Also es muss ja nicht immer was Negatives sein, sondern einfach, ich habe eine neue Idee. Wir könnten das doch auch mal anders machen. Und gerade da kommen ja auch unterschiedliche Perspektiven mit rein, eben zu sagen, Wir sind einfach unterschiedlich, es können Diversitätsmerkmale sein, also wie zum Beispiel Behinderung, Alter, Geschlecht und so weiter. Aber es können auch einfach Persönlichkeitsmerkmale sein, sage ich. Zum Beispiel eine Person ist extrovertiert, die andere ist total introvertiert. Eine Person ist perfektionistisch, die andere ist sehr spontan und denkt total out of the box, ganz, ganz schnell oder so. Und dass quasi auch diese unterschiedlichen Kompetenzen eben gewürdigt werden und in der offenen Kultur auch ausgelebt werden.
Also da waren ja schon ganz viele Punkte, die auch so wichtig sind, wenn Leadership neu gedacht werden soll, wenn man wirklich auch einen Schritt weitergehen möchte in seinem Führungsverständnis und seiner Art, Menschen zu führen und zu inspirieren. Das Thema der fehlerfreundlichen Kultur, wie agiere ich als Vorbild auch, da sind ja ganz viele Facetten auch mit abgebildet. Mich würde jetzt nochmal interessieren, speziell in einer Organisation, wenn ich das Gefühl habe als Führungskraft, da gibt es vielleicht auch andere Führungskräfte oder vielleicht auch bestimmte Stakeholder oder auch Teammitglieder können es ja auch sein, die vielleicht skeptisch sind, was diese neue Teamzusammensetzung betrifft, die vielleicht auch diese Zugewandtheit hin zu mehr Diversität fördern. Dass es da eine Skepsis gibt. Wir wollen nicht gleich von Ablehnung sprechen, aber vielleicht eine Skepsis. Wie kann ich da als Führungskraft vielleicht auch ein bisschen mehr noch für Akzeptanz sorgen? Hast du da vielleicht auch ein paar Ratschläge?
Ja, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Also auf jeden Fall den Business Case klar machen, die wirtschaftlichen Vorteile klar machen, dass es handfeste wirtschaftliche Vorteile gibt und es nicht nur nette Extras sind ohne geschäftlichen Nutzen. Dass eben die Studien klar machen, dass diverse Teams, wenn sie gut geführt sind, um 19% innovativer sind, dass die um 25%, das sagt zum Beispiel eine McKinsey-Studie, eine 25% höhere Wahrscheinlichkeit überdurchschnitt profitabel sind, dass sie unterschiedliche Zielgruppen besser ansprechen können und dadurch auch Märkte erschließen. Und dass zum Beispiel auch, wenn es um Employer Branding geht und Fachkräftemangel, dass zum Beispiel 75% der jungen Talente Arbeitgeber bevorzugen mit einer starken Diversity-Kultur. Und es hilft einfach so auch, Talente für sich zu gewinnen und auch langfristig zu binden. Denn also es bringt einem ja nichts, wenn die Talente zu einem kommen und dann irgendwie nach einem Jahr wieder gehen, weil sie merken, okay, ich fühle mich hier einfach
Nicht
nicht
wohl.
wohl, ich fühle mich hier nicht gesehen, ich fühle mich hier nicht wertgeschätzt. Und das hat dann ja auch wieder negative Effekte für den Arbeitgeber. Oder wenn sie, das passiert ja auch sehr häufig, wenn sie sich nicht wohlfühlen, eben die Krankheitstage steigen. Also sich öfter krank melden, weil sie sich vielleicht auch tatsächlich wirklich nicht wohlfühlen und krank werden in einem Betrieb, weil sie vielleicht sogar diskriminiert werden und
Ausgrenzung wirklich erfahren,
aus,
ja.
genau, Ausgrenzung wirklich erfahren und das nicht bearbeitbar wird, dort nicht ansprechbar wird und dann der Gang zum Arbeitsplatz tatsächlich zur Tortur wird sozusagen. Und deshalb ist es eben total wichtig, so eine Kultur zu entwickeln. Also ich meine, es gibt ja eh einen rechtlichen Rahmen, also das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und auch Hinweisgeberschutzgesetze, dass solche Fälle tatsächlich von Ausgrenzung ansprechbar und bearbeitbar werden müssen. Aber oft passiert es eben bisher noch nicht so optimal. Und dann passiert es eben tatsächlich, dass ArbeitnehmerInnen sich zurückziehen, krank werden und tatsächlich nicht mehr arbeitsfähig sind.
Naja, und das gilt es ja in jedem Fall zu vermeiden. Deshalb ist es auch so wichtig, wenn wir uns diesen Employee Lifecycle anschauen. Das Thema Diversity hat nicht nur was im Personalmarketing und Personalgewinnung, Rekrutierung zu suchen, sondern wir müssen vor allem dann auch dafür Sorge tragen, dass ab dem Prozess Pre-Boarding, Onboarding oder auch dann der ganze Bereich der Mitarbeiterbindung, Retention, wie schaffen wir es dann auch wirklich, diese neuen Talente, die neuen Bewerber, Bewerberinnen dann auch wirklich gut in das Team zu integrieren? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit es für alle Beteiligten dann auch sich gut anfühlt und letztlich ja dann auch zu diesem Performance-Effekt ja dann auch kommt. So habe ich dich ja verstanden. Du hattest ja gerade so ein paar Studien auch zitiert. Das kann ich natürlich nur machen, wenn ich das auch wirklich aus einer Haltung heraus dann auch wirklich lebe als Führungskraft und dann gemeinsam auch als Team. Wenn wir jetzt nochmal in dieser Teamkonstellation auch nochmal so reinleuchten, du hattest es ja auch schon anklingen lassen, es gibt möglicherweise auch eher Konflikte, weil es unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Hintergründe gibt. Was macht denn einfach hier auch Sinn, wie man mit diesen Konflikten ja idealtypischerweise umgehen sollte? Also hast du da vielleicht auch bewährte Methoden, um konstruktive Debatten dann auch zu fördern? Also was kannst du da aus deiner Beratungspraxis vielleicht auch wiedergeben?
Also, was ganz wichtig ist, ist auf jeden Fall, die Vorurteile aufzubrechen und auch eben innerhalb des Teams zu schauen, wie können wir unsere eigenen Biases erkennen, die wir alle natürlich irgendwie haben. Und da auch ganz gezielt mal andere Rollen einnehmen und sich in andere Menschen eindenken, aber auch in andere Funktion eindenken. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person bin, die ganz vorsichtig ist und lieber gar keine Risiken einnimmt, da zum Beispiel in so einer Teamsitzung, wenn es um Entscheidungen geht, mal eine ganz andere, ganz offensiv eine ganz andere Rolle
So
einzunehmen
eine
und eben
konträre Position.
eine ganz konträre Position einzunehmen. Also da gibt es ganz viele quasi so Teambildung-Maßnahmen, um auch zu schauen, dass wir lernen, eben in unterschiedlichen Rollen auch zu denken. Und aber eben auch tatsächlich Vertrauen miteinander zu schaffen, auch Unterschiede zu erkennen, die jetzt nicht so offensichtlich sind. Also ich finde es auch immer gut, zum Beispiel bei Check-ins darauf zu gehen, also so ganz profane Fragen auch zu stellen, zum Beispiel, wie wir uns gegenseitig kennenlernen können, zum Beispiel, welches Haustier hattest du in deiner Kindheit oder so, um zu schauen, welche Gemeinsamkeiten haben wir, die wir so gar nicht an uns gesehen haben, die so nicht so offensichtlich sind und welche Unterschiede gibt es auch in uns, ohne dass wir sie so offensichtlich sehen, ja, also eine Person, die irgendwie in Deutschland aufgewachsen ist, kann ja trotzdem ein ganz anderes Leben gehabt haben als ich jetzt zum Beispiel. Also es muss ja nicht heißen, nur weil eine Person jetzt quasi äußerlich quasi nicht viele, also nicht jetzt eine Migrationsgeschichte offensichtlich mitbringt oder Rassismuserfahrung hat, dass die zum Beispiel nur Privilegien hatte in ihrem Leben und quasi auch diese Vielfältigkeit in dem Team, die immer auch schon da ist, so wahrzunehmen. Also das ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Mittel, um so Teams in sich auch zu stärken.
Ja, okay. Du hattest im Vorgespräch gesagt, Jumin, wir brauchen kein Harmoniegebot. Also da geht es ja so um bei deiner These um die Aussage, wir dürfen auch in keinem Fall Konflikte um jeden Preis oder wir dürfen Konflikte nicht um jeden Preis vermeiden. Kannst du das nochmal so ein bisschen erläutern, was du darunter verstehst und warum diese These auch so ein Stück weit für deine Arbeit steht?
Ja, also viele Teams versuchen ja, Konflikte zu vermeiden und Harmonie zu wahren. Doch das schadet langfristig eher, als dass es Nutzen bringt. Also wenn Meinungsverschiedenheiten unterdrückt werden, dann leidet die Arbeitskultur, die Produktivität und aber auch so die Innovation. Und meistens ist es ja auch nur so eine scheinbare Harmonie. Also weil unterschiedliche Meinungen, und wir sind ja alle unterschiedlich, unterschiedliche Meinungen gibt es immer. Und wenn alle sich einer Meinung sind, dann spricht das eher dafür, dass Meinungen nicht offen geäußert werden können. Und deswegen ist es, finde ich, immer ein bisschen fragwürdig, wenn tatsächlich sich alle immer einig sind und es immer eine Harmonie gibt. Und das spricht eigentlich nicht so richtig von echtem Teamzusammenhalt. Und das heißt noch eher, dass Probleme auf lange Sicht ungelöst bleiben, weil
Unter den
niemand sich
Teppich
traut, sie
gekehrt
anzusprechen.
werden,
Genau.
ja, okay.
Die werden dann eher ignoriert und niemand traut sich. Dann spricht es eher dafür, dass es eine Kultur der Angst gibt. Unmut staut sich auf. Also gerade wenn Spannungen lange ignoriert
Ja,
werden, weil es keine
verstärkt
Kultur
sich
gibt, die
ja auch, ja.
anzusprechen, dann verstärkt sich das, dann eskalieren Konflikte. Also deswegen auch nochmal zu deiner anderen Frage von vorher. Also wie gehen wir mit Konflikten um? Konflikte am besten frühzeitig erkennen. Das ist eben auch so eine Verantwortung der Führungskraft zu sehen, okay, hier gibt es gerade einen Konflikt und ich bin jetzt als Führungskraft tatsächlich in der Verantwortung, damit umzugehen und dann das auch anzusprechen oder auch in eine geführte Konfliktmoderation zu gehen oder wenn es tatsächlich noch mehr braucht, in eine Mediation zu gehen und da ganz genau schauen zu müssen, okay, an welchem Punkt der Eskalation sind wir gerade und vor der Verheerung Fronten da auch einzuschreiten. Und genau, also, weil wenn Spannungen sich aufladen, dann entladen sie sich irgendwann heftig. Und wenn dann die Fronten verhärtet sind und es zu keiner Zusammenarbeit mehr führt, dann ist es eben viel zu spät, etwas zu bearbeiten. Deswegen eben lieber früher bearbeiten.
Frühzeitig die Dinge erkennen, identifizieren und dann auch den Mut haben. Da kommen wir wieder auf das Thema, die Aufgabe, Verantwortung der Führungskraft, dann auch diesen Raum zu geben, das anzusprechen oder überhaupt erstmal den Rahmen auch zu schaffen, dass das entsprechend thematisiert wird und dann angegangen wird, je nachdem, wie verschärft, wie aufgeladen möglicherweise dann auch schon der Konflikt ist. Aber das ist nochmal ein guter Hinweis von dir gewesen.
Genau, also ganz oft ist es ja auch so, dass die Unzufriedenheit ja trotzdem da ist, auch wenn sie nicht ausgesprochen wird und die dann eben nur hinter verschlossenen Türen diskutiert werden, also hinter dem Rücken der Führungskraft zum Beispiel. Und diese kritischen Diskussionen dann eher isoliert passieren und das ist ja auch nicht gut für das ganze Teamklima und die Produktivität.
Das waren wichtige Punkte, die du uns hier eben gerade auch noch mal erläutert hast. Wenn wir vielleicht noch mal so zum Ende hin mal auf vielleicht Quick Wins zu sprechen kommen. Gibt es sowas in diesem Umfeld von Diversity und für Inklusion? Was sind so erste kleine Schritte, die Unternehmen sofort umsetzen könnten? Hast du da vielleicht Empfehlungen aus der Praxis?
Also gibt es total viel. Also zum Beispiel anonyme Feedback-Kanäle schaffen. Also es muss nicht immer gleich eine große Antidiskriminierungsumfrage sein, die anonym ist. Also mittlerweile ist es ja auch viel einfacher, online auch durchzuführen, solche Umfragen, sondern es können eben auch erstmal ein Kanal sein, wo Feedback auch anonym gegeben werden kann, weil das ganz oft die Hemmschwelle senkt.
Okay.
Und da ist es natürlich auch sinnvoll, vorher zu erläutern, was ist produktives Feedback, was ist Feedback-Kultur und aber auch so den Mitarbeitenden eben die Möglichkeit zu geben, ehrliches Feedback zu ermöglichen und dabei die psychologische Sicherheit zu erhöhen. Also idealerweise ist natürlich ein Arbeitsklima da, wo die Mitarbeitenden wissen, ich kann Feedback geben, ohne dass ich sanktioniert werde,
Ja,
ohne dass es
Angst
irgendwie
haben muss, ja.
negative, genau, Konsequenzen für mich hat. Aber so ein anonymes Feedback hilft da ungemein. Und da gibt es ja auch viele Tools, Google Forms, Mentimeter oder so, die das möglich machen. Dann natürlich eben tatsächlich für Führungskräfte selbst Fehler eingestehen. Und das Vorleben.
Also so selbst, entschuldige, Jumin, also so Selbstreflexion, was du auch vorhin
Genau.
somit schon mal angesprochen hattest.
Genau, also das kostet kein Geld und das kann man
Nur
selbst
Zeit,
schnell machen.
mal in sich zu
Genau.
hören, ja.
Genau, in sich zu hören und das selbst zu üben und sich zu
Ja.
lernen und dann auch merken, zu merken, es funktioniert und es wird anerkannt. Und genau, was auch funktioniert sehr gut, sind Empowerment-Räume.
Ja.
Und für Menschen im Unternehmen, die einer gesellschaftlichen Minderheit angehören, also zum Beispiel von Rassismus Betroffene oder queere Menschen, Denn für Menschen, die in einer Minderheit sind, ist es unglaublich schwierig, sich zu äußern, wenn sie isoliert sind, wenn sie alleine sind, wenn sie das Gefühl haben, okay, hier gibt es irgendwie eine dominante Gruppe und die haben eine Meinung und ich bin die
Die sind in
Einzige,
der
die
Übermacht.
anders ist. Genau, die sind in der Übermacht. Und man sagt doch immer so in der Arbeitspsychologie, dass man erst so ab 30%, also wenn quasi eine Minderheit 30% einnimmt, eine Sprechfähigkeit
Ah, okay.
entwickelt. Und das heißt, wenn es aber trotzdem erstmal so ist, dass es eine Minderheit gibt, dann quasi also für das Unternehmen einen Empowerment-Raum schaffen, wo die einzelnen Menschen aus unterschiedlichen Teams, die queer sind oder die Rassismus betroffen sind, zusammenkommen und sich untereinander stärken können
Darum geht es ja
und
dann.
untereinander sich austauschen können. Genau darum geht es und das schafft Vertrauen und Dialog. Da können sie sich auch erstmal über heikle Themen selbst ansprechen. Oh, das ist mir letztens passiert, da hat die Person das und das gesagt, wie gehe ich damit um? Und dann selbstbewusster und souveräner auch in die eigenen Teams wieder zurücksehen können. Und das ist etwas, das braucht ein bisschen Zeit. Also zum Beispiel eben zu sagen, okay, wir stellen diese MitarbeiterInnen für eine Stunde im Monat frei. Das ist jetzt auch nicht unglaublich viel, ja. Eher aber eben zu sagen, das ist irgendwie eine Stunde, das ist Arbeitszeit, das ist aber der Empowerment Space, da könnt ihr euch treffen. Und das hilft unglaublich viel, eben den Menschen sich gegenseitig zu bestärken. Und eben so aus dieser Isolation rauszukommen, in der sich viele empfinden.
Ja, also ich finde das total spannend, die Empowerment-Räume oder Spaces, die du gerade beschrieben hast. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich diesen geschützten Rahmen gibt, wo sich dann auch gegenseitig vielleicht Tipps und Hilfestellung, so gegenseitiger Support gegeben wird. So verstehe ich das. Aber jetzt sag mal, Jumin, ist das eher eine Lösung oder ein Ansatz, der eher für Konzerne möglich ist, oder siehst du das auch wirklich in mittelständischen Unternehmen?
Also das sehe ich schon auch für Unternehmen zum Beispiel ab 50 Personen.
Ah, okay.
Also das habe ich auch so erlebt und eben zu sagen, meist ist es auch so, also es gibt ja Vielfalt und das aber auch erstmal quasi so bewusst wahrzunehmen und die Menschen eben auch so zu empowern, das auch leben zu können und die direkte Ansprache und eben zu sagen, wir sind dafür jetzt sensibilisiert, wir wissen das, es gibt irgendwie diese Vielfalt bei uns, die wir total wertschätzen und das funktioniert auch für mittelständische Unternehmen auf jeden Fall. Und das ist eben was, wo ich auch denke, da braucht es jetzt nicht unglaublich viele Ressourcen, ist aber viel nachhaltiger, als jetzt zum Beispiel einfach nur ein Event zu machen an irgendeinem Tag oder so oder in Social Media Präsenz zu investieren, wo irgendwie das Unternehmen nach außen hin gut aussieht, aber tatsächlich eben für die Mitarbeitenden was
Also
tun, für das
wirklich
Empowerment
intern
sein.
das zu leben und
Genau.
zu gestalten, das ist,
Genau.
glaube ich, ganz entscheidend.
Auf jeden Fall. Und wenn die Gruppe dann tatsächlich das auch nach außen tragen will, ich kenne das ja auch von eben Diversity-Messen, wo dann die Gruppen dann auch dort präsent sind und quasi von sich aus auch sagen, hier stellen wir das Unternehmen auch Employer Branding-mäßig auch nach außen hin vor, dann ist es natürlich auch noch eine andere Gewinnsituation für die Unternehmen. Aber in erster Linie ist es für die MitarbeiterInnen intern, sich gegenseitig eben auch wirklich zu stärken und selbstbewusst auftreten zu können und tatsächlich ihre unterschiedlichen Perspektiven einzubringen.
Ja. Wunderbar, Jumin. Ich sage danke für diese Tipps, die du jetzt am Ende auch wirklich nochmal so ganz praxisnah auch uns näher gebracht hast. Und insgesamt waren da wirklich ganz tolle Impulse dabei. Ob das damit anfing, dass du auch gesagt hast, wir können erstmal selber uns auch bewusst machen, wie steht es denn um unsere Hintergründe, um Diversität in unserem Team, dass man auch sich selbst vielleicht ein Stück weit auch mal hinterfragt, sich selbst reflektiert, bis hin zu konkreten Maßnahmen auch, um einfach diese Hemmschwelle zu senken, sich auch Feedback zu geben, Feedback dann natürlich auch anzunehmen. Also anonymes Feedback war ja auch so dein Stichwort dazu. Bis hin jetzt auch eben gerade noch mal so bestimmte Ansätze, wie man das auch tatsächlich in der Praxis leben kann. Ganz deutlich geworden ist es, es braucht dafür Haltung, es braucht dafür wirklich die Menschen, die diese Werte leben und das dann auch entsprechend voranbringen. Das sind natürlich die Führungskräfte, die auch dann dafür sorgen, dass das mit Leben gefüllt wird und nicht nur so ein Employer Branding Versprechen ist, wie du es auch eben gerade beschrieben hast. Von daher war das ganz wichtig, dass du das so nochmal auch abgegrenzt hast. Jumin, ich sage ganz lieben Dank für deine Impulse, für deine Insights. Wir vernetzen deine Website. Du bietest ja auch Workshops und Beratungen an. Also wer da vielleicht auch neugierig geworden ist, ja gerne einen Blick auf deine Website werfen oder mit dir dann auch in Kontakt treten. Jumin, ich freue mich sehr, dass wir uns neulich in Berlin kennengelernt haben und auch unseren Kontakt hier weiter ausbauen. Jumin, alles Gute und bis bald.
Ja, vielen Dank, liebe Corinna, und ich freue mich auf deinen Austausch in der Zukunft.
Wunderbar.
Das war Leadership Neu Gedacht, der Podcast mit Corinna Pommerening. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann abonnieren Sie den Podcast, um keine Episode zu verpassen. Melden Sie sich auch für den Newsletter an, um regelmäßig frische Leadership-Impulse zu erhalten. Besuchen Sie www.corinna-pommerening.de für exklusive Workshops, Keynotes und individuelle Beratung. Bis zur nächsten Folge. Gemeinsam gestalten wir eine bessere Arbeitswelt.